Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Maria Grunwald, schön, dass Sie dabei sind. Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen als Schicksalswahlen bezeichnet, sie prägen die Debatte. Weil die AfD in beiden Ländern als gesichert rechtsextrem eingestuft, so stark abschnitt. Weil die Ampelparteien so schwächelten, weil es damit so schwierig wird, eine stabile Regierungskoalition zu bilden. In Sachsen wie auch in Thüringen hofft die CDU, eine Regierung anzuführen und muss dafür mit möglichen neuen Partnern sprechen, die so gar nicht natürliche Verbündete sind, etwa das Bündnis Sarah Wagenknecht. Welche Parteien von der CDU für eine Koalition absolut ausgeschlossen werden, bekräftigte nochmal der stellvertretende Vorsitzende der CDU in Thüringen, Christian Hirte, bei uns im Programm.
Wir haben schon vorher relativ klar positioniert, dass es nicht nur keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird, sondern eben auch keine Koalition mit der Linkspartei. Also das, was wir vorher gesagt haben, gilt auch nach der Wahl.
Wie nun regieren in Thüringen und Sachsen? Ist das ein politisches Erdbeben? Braucht es Pragmatismus statt Brandmauern? Und welche Folgen hätte das für Demokratie und Zusammenhalt? Das können wir jetzt live diskutieren. Meine Gäste sind Martina Schweinsburg, CDU, jahrzehntelang Landrätin im Landkreis Kreiz in Ostthüringen. Gerade wurde sie neu in den Thüringer Landtag gewählt. Sie plädiert dafür, mit allen Parteien Sondierungsgespräche zu führen, auch mit der AfD und der Linkspartei. Guten Abend, Frau Schweinsberg, zugeschaltet aus Auma, Ostthüringen. Guten Abend.
Guten Abend, mein Name ist Schweinsburg.
Schweinsburg. Danke an dieser Stelle für die Korrektur. Habe ich da was Falsches gesagt?
Ja, ich bin kein Schweineberg, nein.
Ah, Schweinsburg. Nein, wir sagen Schweinsburg.
Ja, richtig.
Richtig, so machen wir es. Ja, wir müssen es einmal ordentlich am Anfang machen. Außerdem begrüße ich Thomas Zenker, Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Zittau im Südosten Sachsens. Er ist parteilos, steht für die Wählervereinigung Zittau kann mehr und sieht keinen Ansatz, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Thomas Zenker ist jetzt aus Görlitz zugeschaltet. Willkommen.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Annette Binninger beobachtet seit mehr als 20 Jahren das politische Geschehen in Sachsen, ist Chefredakteurin der Sächsischen Zeitung und sagt, wir werden jetzt bizarre politische Verhandlungen erleben. Herzlich willkommen nach Dresden, Frau Binninger.
Ja, guten Abend.
Und Holger Lengfeld macht die Runde komplett, Soziologieprofessor an der Universität Leipzig, forscht zu Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, zum Erstarken des Rechtspopulismus, zu den Wahlmotiven im Osten Deutschlands. Er sagt, beschäftigt euch mehr mit den Motiven der Wähler. Guten Abend nach Berlin.
Guten Abend.
Zum Start und mit der Bitte, ohne lange nachzudenken, kurz zu antworten also, was war Ihr erster Gedanke, als das Wahlergebnis in Sachsen und Thüringen klar war? Frau Schweinsburg.
Es war klar, dass es eine schwierige Verhandlung gibt. Es war klar für mich, dass sich die Ostparteien mittlerweile im Hamsterrad gewisse Eingrenzungen haben, die realistisch kaum umsetzbar sind, um eine stabile Mehrheit zu kriegen. Und ich denke, es sind hier neue Wege und neue Fantasien gefragt.
Frau Schweinsberg, da gab es kurze Aussetzer in der Leitung. Ich hoffe, wir werden das gleich besser haben. Herr Zenker, was ging Ihnen durch den Kopf?
Zwei Dinge, eigentlich ähnlich wie Frau Schweinsburg, nur vielleicht genau von einer anderen Perspektive. Ich befürchte, dass zu viel Fantasie ins Spiel kommt. Und ich habe vor allem mit Spannung geschaut, wie Michael Kretschmer in Görlitz abschneidet. Denn das war doch eine seiner festen Aussagen, keine Koalition mit der AfD. Darauf hat er sich sehr stark festgelegt. Und wenn er den Wahlkreis nicht gewonnen hätte, wäre schon, denke ich, der Machtkampf innerhalb der Partei ausgebrochen.
Also das war das Erste, worauf Sie geschaut haben. Frau Binninger, Ihr erster Gedanke?
Erschütternd, aber nicht überraschend. Eigentlich hat man es kommen sehen seit langer Zeit. Die Wahlumfragen haben das vorhergesagt. Deswegen die ganz große Überraschung war es nicht. Viele haben gesagt, auch in meinem Umfeld, wenigstens nicht das Allerschlimmste. Aber es ist traurig und sehr, sehr schwierig für dieses Land jetzt damit umzugehen.
Herr Lengfeld, Ihre ersten Gedanken am Wahlabend?
Ja, ähnlich wie Frau Binninger. Das war nicht überraschend. Es hat sich angekündigt in den Wahlumfragen. Umfrageinstitute haben Erfahrung damit, wie man mit solchen Prognosen umgeht. Was ich mich gefragt habe, ist in der Tat, ob jetzt auch eine öffentliche Debatte damit einsetzt, wie man denn eigentlich mit den Motiven der Menschen, die die AfD in den beiden Bundesländern unterstützt haben, wie man damit umgeht. Bisher herrscht die Strategie vor, die Partei AfD selbst politisch gewissermaßen auszugrenzen, aber nicht die Wähler. Und daher ist meine Frage, und mich neugierig jetzt auf die nächsten Monate, wie das weitergeht.
Auf den Punkt kommen wir später noch zu sprechen. Frau Binninger, ich möchte noch mal von Ihnen eine kurze Bewertung haben. Es gab jetzt viele Adjektive oder eben auch Substantive, mit denen man diese Wahl bezeichnet hat. Schicksalswahl, dann haben wir erlebt eine Parteienerosion. Es wurde auch von einem politischen Erdbeben jetzt gesprochen. Ja oder nein? Wie bewerten Sie die Wahlen in Sachsen und Thüringen?
Also ich bin immer vorsichtig mit solchen Superlativen und Erdbeben ist etwas extrem Zerstörerisches und ich glaube, es ist ja auch ein gewisser Verlass auf die Demokratie, dass sie auch mit einem solchen Ergebnis am Ende ein Ergebnis bringen wird, was eine Regierung hervorhebt. Ich habe mich vielfach geärgert über diese Framing mit Ostwahlen und so weiter, wo ich auch sage, Mensch, wenn in Bayern und Hessen gewählt wird, dann sagt man auch nicht, das sind jetzt die Westwahlen und guckt mal dazu, wie die Ossis schon wieder gewählt haben. Das finde ich auch etwas sehr, sehr Negatives dabei. Aber ansonsten glaube ich, wird es jetzt extrem schwierig, damit umzugehen. Aber es ist möglich, nur es ist die Frage, wie diszipliniert die Parteien, die es jetzt in der Hand haben, damit umgehen. Und ich bin auch gespannt, wie auch Herr Zenker schon angedeutet hat, ob da das, was man leider mit diesem Begriff Brandmauer bezeichnet hat, es ist ein sehr unglücklicher Begriff, ob das hält oder ob es da doch Aufweichungen geben wird.
Herr Lengfeld, Umfragen hatten das schwache Abschneiden der Ampelparteien, auch das große Potenzial für das Bündnis Sarah Wagenknecht und vor allem das Erstarken der AfD vorausgesagt. Sie selbst haben ja auch gesagt, es war eigentlich nicht überraschend, was da rauskam bei der Wahl. Herr Lengfeld, Sie untersuchen ja konkret die Motive der Wähler im Osten. Warum haben die Sachsen und die Thüringer so gewählt?
Also wir untersuchen tatsächlich jetzt nicht nur die Motive von Wählern im Osten, sondern in ganz Deutschland. Und ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, was exakt die Motive der Leute bei dieser Wahl waren. Das geben unsere Methoden so nicht her. Es gibt ja keine umfassenden Wahlnachbefragungen. Aber was man weiß im Hinblick auf die AfD-Wähler ist, was Politikfelder angeht, gibt es nach wie vor eine große Unzufriedenheit mit der Migrationspolitik der Bundesregierung. Die AfD-Wähler lehnen Migration einfach sehr stark ab. Und da sind sie sich, egal ob das ein Selbstständiger ist oder ein Bürgergeldempfänger, extrem ähnlich. Wir finden auch, dass es unter AfD-Wählern eine starke Neigung gibt, die man populistisch nennt. Also die Vorstellung, dass die Eliten korrupt sind und dass sie eh nur machen, was sie wollen, und zwar zum eigenen Vorteil. Das Volk ist ehrlich, das Volk ist gut, aber es darf nichts sagen. Ja, es ist nicht beteiligt an der politischen Macht. Und deshalb fordert man auch mehr direkte Demokratie. Das finden wir. Und insgesamt eine große Unzufriedenheit mit der Praxis der Demokratie. Und das sind schon relativ harte Fakten, die einen darüber nachdenken lassen sollten. Wenn wir ein Wählerpotenzial für die AfD jetzt in Ostdeutschland haben von über 30%, der Verfassungsschutz sagt, das ist eine gesichert rechtsextremistische Partei in den beiden Bundesländern. Aber wir kennen aus der Forschung nicht so viele Rechtsextreme in Ostdeutschland. Ja, also eine Menge Leute, die offenbar aus anderen Gründen diese Partei unterstützen und nicht aus Hardcore-Ideologie, sondern weil ihnen vieles nicht passt. Und damit muss man sich auseinandersetzen.
Frau Schweinsburg?
Ich würde da widersprechen, weil ich glaube, das belegen auch Untersuchungen, dass es eben nicht mehr darum geht, Protestwahlen
Frau Binninger
zu machen.
Ist das.
Ja, Entschuldigung, Protestwähler zu sein und einfach sein Nein in die Welt zu schreien, sondern wir stellen das auch fest in den letzten Jahren, dass sich da was verfestigt hat, dass da vielfach auch aus ideologischer Überzeugung, was die Inhalte auch angeht, die radikalen Inhalte der AfD bezüglich Ausländern, bezüglich Migration, bezüglich anderer Themen, völkisch, nationalistisch, rassistisch, demokratiefeindlich, geteilt werden von einer wachsenden Zahl von Menschen. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, weil wir sind längst aus meiner Sicht über das Stadium hinaus, wo das eine Protestwahl und Protestwähler sind. Nur.
Also keine Proteste. Da sehen Sie das anders nochmal als Herr Lengfeld. Herr Lengfeld, ich gehe aber nochmal die Frage an Sie zurück, weil Sie es vorhin ja auch gesagt haben, die Parteien müssen sich mehr mit den Wählermotiven beschäftigen, jetzt in dem Falle mit den Motiven derjenigen, die die AfD gewählt haben. Haben Sie da nochmal ein Beispiel, wie sich die Parteien mehr damit beschäftigen sollten? Frau Schweinsburg, ja, wir kommen gleich zu Ihnen.
Ich denke, die wichtige Frage ist, dass es überhaupt eine Debatte darüber gibt. Es gab eine Zeit lang eine Debatte darüber, ob das die sozial Abgehängten sind. Also Menschen mit geringen materiellen Lebenschancen, die auf staatliche Unterstützung beispielsweise angewiesen ist. Man sieht in Nachwahlbefragungen, da gibt es immer einen etwas höheren Anteil von Personen, die sozial nicht so gut dastehen wie die Wähler anderer Parteien. Aber der ist nicht sonderlich groß. Und daraus ergibt sich eine erste Konsequenz mit einer substanziellen zum Beispiel Sozialpolitik oder einer fördernden Arbeitsmarktpolitik kriegen Sie AfD-Wähler nicht weg davon, AfD zu wählen. Ich stimme Frau Binninger in einem Punkt zu. Das ist keine Protestwahl gewesen. Ich halte den Begriff sowieso relativ für falsch, weil Leute überlegen sich was sie tun. Und sie sind nicht einverstanden mit dem, was sie als sozusagen herrschende Politik interpretieren. Und da geht alles Mögliche durcheinander, ja, von Verschwörungstheorien und Schwurbelei und so weiter. Mittlerweile haben wir aber, das ist ein Drittel der Wahlbevölkerung. Das ist eine Größenordnung, wo man sich überlegen muss, wie kriegt man diese Leute wieder zurück. Und die Überlegung vermisse ich in der öffentlichen Diskussion, auch innerhalb der Parteien. Man grenzt sich ab von der AfD. Und vielleicht muss man da sich auch mal was Neues überlegen.
Frau Schweinsburg, ich habe Sie laut atmen gehört und Sie wollten ja auch reingehen. Sehr gerne, das höre ich raus. Wie umgehen mit den Wählern der AfD? An der Stelle waren wir.
Also erstens mal sollte man die Wähler für voll nehmen. Und es sind keine dämlichen Ossis, die Demokratie noch nicht verstanden haben, was man jetzt allgemein, was die Anwesenden nicht gesagt haben, aber was man allgemein immer in den Medien hören will oder hört. 30, 40-jährige junge Journalisten höre, die uns erklären, wie dämlich wir sind, weil wir das falsche Verständnis haben, dann ist das irgendwie schwierig. Und ich denke mal, wir wären gut beraten in Deutschland, wenn wir uns gegenseitig mehr zuhören würden und nicht immer nur gegenseitig belehren würden. Und eine Wahlbeteiligung bei mir im Wahlkampf über 74% spricht ja nun nicht gerade von mangelndem Demokratieverständnis, sondern die Leute tun über ihre hohe demokratische Wahlbeteiligung auch klar machen, dass sie die Demokratie zu nutzen wissen. Und ich denke an die hohe Differenz zwischen Direktkandidaten und Parteiwahl, das sind bei BU und AfD 20% teilweise. Das ist ja auch nicht jetzt besonders schwierig, sondern man muss einfach verstehen, die Leute wollen, dass man ihnen zuhört. Und die sind keine Rechtsradikalen, die sind auch keine Abgehängten, aber sie wollen nicht ständig belehrt werden, was sie zu essen und zu trinken haben, wie Energie genutzt wird, wie Energie hergestellt wird und wie wir sozusagen den Weltfrieden retten wollen. Ob östliche Autokratie oder westliche Demokratie spielt für die Leute überhaupt keine Rolle. Sie wollen nicht ständig, ich sage jetzt mal, fruchtländisch belatschert werden. Sie wollen nicht ständig belehrt werden.
Sagt dann
und ich bin der festen Überzeugung, wenn man endlich mal anfangen würde, die anderen nicht in die Ecke zu stellen, sondern auch mal die anderen in Verantwortung zu nehmen, da haben wir sehr schnell andere Resultate.
Also Sie sagen an dieser Stelle, Sie wünschen sich keine Vorverurteilung, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Herr Zenker, waren Sie das, der sich einschalten wollte?
Ja, ich gehöre dann zur Generation. Entschuldigung,
wenn ich das mal mache, nicht Vorverurteilung, sondern
Belehrung war Ihr. Beurteilung und Belehrung waren Ihre Worte. Herr Zenker, Sie wollen darauf
antworten. Aber das ist doch eine Situation, die wir medial oder wissenschaftlich kennen, dass Leute von außen versuchen, was zu verstehen, zu analysieren. Wer sich dem gegenüber permanent allergisch zeigt, dem helfe ich auch nicht, wenn ich ihm zuhöre. Ich weiß nicht, wie viele Formate es gibt, wo die Leute ihr Unheil in die Welt posaunen können, dass ihnen angeblich widerfahren ist oder dass dann tatsächlich, es gibt ja auch genügend Menschen, die Schlimmes erfahren haben, denen aber nicht damit geholfen ist, wenn es wieder und wieder erzählt wird. Ich würde da echt wirklich lieber mit Zahlen arbeiten und auch Dinge erkennen, wie es denn geht. Weil also das, was insbesondere von AfD und Freie Sachsen in diesem Wahlkampf präsentiert wurde, und ich sage nicht, dass die anderen Parteien viel Qualität reingebracht hatten, aber das, was da erklärt wurde, das hat mit kommunaler Selbstbestimmung, mit demokratischer Wahrnehmung vor Ort nichts zu tun. Also ich weiß nicht, ob ich Leute in Verantwortung holen will, die einerseits, ich nenne ein Beispiel, den sogenannten Sexit predigen, weil wir angeblich in Sachsen uns selber versorgen können. Das sind dann mindestens Leute, die nicht wissen, wie die Bundesländer sich finanzieren. Das andere ist, dass Leute eben auf der anderen Seite Dinge plakatieren und propagieren, von denen ich weiß, dass ich in diesem Land da eher große Sorgen habe, ob wir uns irgendwann noch selbst versorgen können, wenn wir alle entfernen, die hier nicht aus diesem Land stammen. Ich komme aus einer Grenzregion, wo alleine im Gesundheitswesen kann ich Ihnen vorrechnen, wenn Sie das wünschen, wie viele Menschen uns dann verloren gehen, im Pflegewesen überall und im Übrigen auch in der Industrie. Das haben wir schmerzhaft in der Corona-Krise gelernt, als die Tschechen und die Polen urplötzlich die Grenzen geschlossen haben. Also ich finde, hier geht ganz schön durcheinander, was an Gefühlsleben da angeblich da ist und was auf der anderen Seite in meinen Augen sehr deutlich geworden ist, dass die Leute eine nicht näher definierte Veränderung wollen. Also da bin ich eher bei Professor Lengsfeld, wenn die Frage ist, man nimmt diese Demokratie nicht mehr wahr, man versteht oder will nicht akzeptieren, wie das alles funktioniert. Ich habe aber noch nicht eine einzige Idee oder Adresse oder Rezept gehört, wie es danach weitergeht. Aber die Formulierung, es müsste mal so richtig knallen, die habe ich sehr oft gehört. Das ist ein Spiel mit dem Feuer.
Herr Zenger, wenn ich da mal reinhaken darf, ich gebe Ihnen in großen Teilen recht. Ich habe in meinem Landkreis ein Krankenhaus, in dem arbeiten qualifizierte Fachkräfte aus 26 Nationalitäten.
Genau so was meine ich.
Ich habe ein wundervolles Orchester mit Musikern-Nationalitäten. Die spielen eine wunderbare Musik und es ist immer miteinander eine keine Kakophonie, sondern ein einzelner, aus einem Guss bestehendes orchestrales Stück. Und das meine ich, wir dürfen bestimmte Sachen nicht überbewerten und vor allen Dingen nicht hinter bestimmten Leuten, um die zum einen zu überzeugen, dass wir die Besseren sind. Das wollen die Leute nicht mehr hören. Mhm. Die wollen nicht mehr hören, dass andere Leute besser sind als wir.
Ich glaube, der Punkt ist angekommen an dieser Stelle, Frau Schweinsburg, dass Sie sagen, die wollen nicht belehrt oder überbewertet werden, hatten Sie ja vorhin schon gesagt. Herr Zenker, ich komme noch mal zu Ihnen. Wir gucken noch mal konkret nach Zittau. Dort sind Sie Oberbürgermeister. Sie sind parteilos. Das offensichtlich ganz bewusst, aber trotzdem sitzt bei ihm im Gemeinderat, gibt es ja auch die größte Fraktion, die ist von der AfD. Deswegen jetzt mal ganz praktisch gefragt auf der kommunalen Ebene. Wie kann man da zusammenarbeiten? Wie muss man da auch zusammenarbeiten?
Naja, das ist, also wir sind einmal bei den Dingen der Begriffe.
Oder überhaupt politische Arbeit.
Zusammenarbeiten, heute war die Überschrift, ob man miteinander redet etc. Natürlich muss man miteinander reden, es geht gar nicht anders kommunal zu organisieren. Da gibt es bestimmte Rechte und Pflichten, die muss man wahrnehmen, ohne Frage. Ich sage auch, ich kann Ihnen Beispiele nennen, wo ich eher erstaunt bin, wenn man zum Beispiel aus den Stadträten heraus dann Aufsichtsräte der kommunalen Gesellschaften besetzt, wo es ja dann wirklich ums Eingemachte geht, wo einem die Ideologie nicht wirklich weiterhilft, sondern wo es darum geht, wie sieht der Wirtschaftsplan aus, welche Investitionen werden getätigt. Dort klappt das erstaunlich gut. Das ist aber alles nicht öffentlich im Übrigen. Dort werden auch gern mal schwierige Beschlüsse gefasst. Wasserpreise erhöhen, Strompreise erhöhen, sowas. Das ist ja, wenn man es öffentlich tun würde, sofort in der medialen Berichterstattung und Diskussion. In den Aufsichtsräten findet es nicht statt, also wird auch so abgestimmt. Finde ich immer wieder spannend. Auf der anderen Seite, wenn man im Stadtrat sitzt und dann über Themen diskutiert, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch im Kreistag in Görlitz, ich habe noch keine kommunalen Themen erlebt, die von da kämen. Sondern wir bringen als Verwaltung Beschlussvorlagen ein und dann wird sich daran abgearbeitet. Gut, normal, gehört in jedes parlamentarische Miteinander. Aber dass dort wirklich Ideen kämen, wie man die Kommune anders gestaltet, ist mir nicht widerfahren. Sondern eher der Punkt, man muss doch mal, also der OB müsste doch mal in Dresden auf den Tisch hauen oder nach Berlin fahren und denen erklären, wie die Welt funktioniert. All diese Forderungen, die Larifari sind in meinen Augen. Also wer das nicht macht als OB und Landrat, dass er an bestimmten Stellen auf Tische haut, der macht sowieso was falsch. Aber dass das dann zum gewünschten Ergebnis kommt, ist dann auch recht selten der Fall, sondern es ist ein großes Miteinander verhandeln. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, wenn ich überlege, wie Kommunen finanziert sind, das ist eine gigantische Verhandlung aller 2 Jahre im Finanzausgleichsgesetz in Sachsen, womit wir natürlich nicht zufrieden sind, die andere Seite aber auch nicht. Dann gibt es den Bundesfinanzausgleich, da ist es ähnlich. Und das alles auszublenden, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist was mich inzwischen wirklich sehr stark beschäftigt. Wie kriege ich denn die Leute dahin, Realitäten anzuerkennen und nicht nur Forderungen aufzustellen? Mhm. Also auch beispielsweise, um nochmal einen Punkt zu sagen, der uns im Ostdeutschland natürlich stärker beschäftigt. Wir haben in den 90ern einen sehr starken Strukturbruch gehabt. Heute spricht man von Wandel, ist aber damals deutlich anders gewesen. Und trotzdem, ich habe mir hier nebenbei mal ein Befragungstool aufgerufen, ist der Lausitz-Monitor, sind wir immer um die 70-75% der Lausitzerinnen und Lausitzer sind mit ihrer persönlichen Lebenssituation zufrieden. Ist nicht ganz das Bild, was man öffentlich wahrnimmt. Aber man muss auch immer wieder mal, und das fehlt mir vollständig in der Debatte, die Realität zurückholen. Von woher kommen wir? Was haben wir inzwischen erreicht? Und da hat vielleicht mal irgendwann Helmut Kohl mit den blühenden Landschaften zu große Erwartungen geweckt oder vielleicht auch das Westfernsehen, was man sich früher versorgt hat. Die Vorstellung, wie schnell all das toll werden würde, die prägt schon bis heute. Und dass das nicht erfolgreich war, heißt aber nicht, dass man mit Schnipsen sowas erreichen kann.
So, wir haben jetzt, ich glaube auch, ein Punkt ist mir da auch noch wichtig.
Frau Binninger,
man kann es nicht mit Schnipsen Zeitung. Und man kann es nicht immer nur erwarten, dass der Staat das tut und erledigt. Das ist, glaube ich, ein Momentum, was ich jetzt in diesen Tagen auch, geht mir das oft durch den Kopf.
Dass der Staat was genau tut, Frau
Binninger? Dass der Staat erwartet, dass er alles löst, dass er das sofort löst und nächste Woche ist das geklärt und sonst was alles. Das ist nicht Demokratie. Die ist sehr langwierig. Die ist die Mühen der Ebene, die kennen Sie, Herr Zenker, sehr genau. Und diese Abkürzung dann zu sagen, ich nehme nur die Abkürzung und will das morgen schon anders haben. Und ich habe auch oft gehört, ich habe jetzt gewählt und jetzt haben die eine Mehrheit, wo ich sage, 30% sind aber keine Mehrheit, Entschuldigung. Ja, da ist auch die Begrifflichkeit schon falsch. Und das heißt jetzt nicht, dass die ab sofort regieren müssen. So. Und ich empfehle auch übrigens jedem mal, sich anzuschauen im Landtag, im Sächsischen, wie denn die AfD dort agiert. Ja, und sie ist nicht ausgegrenzt, sie sitzt dort mit drin, sie sitzt in Ausschüssen, sie berät Gesetzentwürfe. Das ist doch keine Ausgrenzung. Ich warne auch davor, immer auf dieses Narrativ reinzufallen. Wir sind das Opfer, wir sind die Märtyrer, auf uns hört ja niemand, wir werden ausgegrenzt. Nein. Das ist einfach
falsch. Das Narrativ der AfD, sagen Sie, ist doch falsch an dieser Stelle. Jetzt sind wir angekommen in den Mühen der Ebene. Also, dass Demokratie sozusagen schwierig ist, dass Regierungsverantwortung schwierig ist. Besonders, dass wohl auch schwierig werden würde für die Partei AfD. Und Herr Lengfeld, Sie haben vorhin gesagt, vielleicht, oder haben mir es im Vorgespräch auch gesagt, vielleicht müsse die AfD tatsächlich mal in Regierungsverantwortung kommen, um sie zu entzaubern. Glauben Sie daran?
Also Glauben ist ja nicht so ganz mein Business und ich kann Ihnen auch eindeutig sagen.
Sie sind Wissenschaftler, ja.
Ja, ja, ja. Und alles, was ich jetzt sage, ist unverbindlich.
Aber Sie stellen die Theorie auf, vielleicht könne man Sie entzaubern, wenn Sie in der Regierungsverantwortung sind.
Ja, passen Sie auf. Ich habe folgende Überlegung und die ist eigentlich unerträglich, diese Überlegung. Wir haben jetzt 2024. Seit 2013 gibt es die AfD. Bei fast jeder Wahl hat sie zugelegt und zwar zum Teil auch sehr deutlich. Das heißt, immer mehr Leute sehen darin in irgendwie geartete Alternative zu etablierten Parteien. Die, auch wenn Frau Binninger das jetzt anders dargestellt hat, ich verstehe, was sie meint, aber sozusagen zumindest der mediale Diskurs ist Brandmauer. Ja? Wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Jetzt haben wieder mehr Leute die AfD gewählt, obwohl sie sagen, Demokratie, wir sind mal nicht zufrieden. Sie wählen trotzdem, eigentlich ist ein gutes Zeichen, by the way, weil man erkennt ein Problem, was man sonst nicht hätte, wenn die Leute gar nicht wählen würden. Meine Vermutung ist, die Menschen, die die AfD wählen, haben politische Vorstellungen, die sich nicht umsetzen lassen, weil wir Fahrtabhängigkeiten haben. Also Stichwort Migrationspolitik. Ja? Nehmen Sie mal alle möglichen Menschen, die eine nicht-deutsche Staatsangehörigkeit haben und ein Aufenthaltsrecht aus der deutschen Wirtschaft raus, dann haben wir eine ordentliche Wirtschaftskrise. Das wird im Effekt keiner wollen. Aber eine populistische Partei, die immer außen steht und nur kritisiert, kann sowas sagen und die Leute glauben das dann, dass das machbar ist. Es ist nicht machbar. Es ist auch nicht möglich, eine Sozialpolitik nur für Inländer zu machen. Ja, das ist verfassungsrechtlich untersagt, aber es wird gefordert. Das Gedankenexperiment ist jetzt folgendes. Was wäre denn, wenn es eine Koalitionsverantwortung mit der AfD als einer Juniorpartner gibt? Man wird relativ, glaube ich, schnell sehen, also die Wähler, die sind ja auch nicht besser als die anderen. Also die Wähler werden unzufrieden sein, aber auch mit der Partei, die sie gewählt haben. Weil die Partei nicht das umsetzen kann, was sie lauthals fordert, weil es halt nicht realistisch ist. Das ist das, was man aus dem Landtagen und im Bundestag kennt, was Herr Zenker gesagt hat, das ist keine vernünftige Kommunalpolitik, das sind große Sprüche. Und deshalb würde ich sagen, das ist ein reines Gedankenexperiment. Ne? Was machen dann die Wähler, wenn sie sehen, okay, mit der Partei, die sind auch nicht besser als die anderen, die wollen auch nur ihre Diäten haben, die machen dann das Übliche. Ja? dass ich komme noch mal vor dem Hintergrund des stetigen Zuwachs an Wahlerfolg der AfD zu dieser reinen Vermutung, von der man wirklich nicht weiß, ob sie in der Realität auch irgendwie funktionieren würde. Ja, das muss ich wirklich klar dazu sagen. Aber wer sollte zumindest mal darüber nachdenken, ob das ein Weg ist, um Wähler zu überzeugen, aufzuhören, AfD zu wählen.
Okay, ich greife Ihr Gedankenexperiment auf, Frau Binninger, und danach auf jeden Fall Frau Schweinsburg, weil ich habe gerade gehört, dass Sie auch wieder sich geäußert haben. Oder
Ich brabbel ein bisschen vor mich hin.
Sie brabbeln vor sich hin. Ich frage trotzdem erstmal, na, dann bleibe ich bei Ihnen, Frau Schweinsburg. Wenn Sie schon beim Brabbeln sind, wie Sie das selbst genannt werden, Gedankenexperiment von Herrn Lengfeld. Was wäre, wenn die AfD ein Juniorpartner wäre? Und Sie, Frau Schweinsburg, Sie haben ja schon öffentlich gesagt, die Brandmauer Richtung AfD ist Quatsch. Man kann auch mit denen sprechen. Deswegen an Sie, Frau Schweinsburg, warum wollen Sie mit Rechtsextremisten sprechen?
Also erstens mal, ich lasse mich nicht reduzieren, dass ich mit Rechtsextremisten sprechen will. Ich meine, ein vom Landeswahlleiter zugelassene Partei, egal ob rechts, links, Mitte oder woher auch immer, die von Bürger gewählt wird, vom Wähler gewählt wird, die muss man ernst nehmen, weil man dadurch auch dem Wähler. Und immer dieses Ausgrenzen, die will ja mit den AfD-Leuten reden. Nein, ich will auch mit den Linken reden. Und ich will auch mit BSW reden. Die sollen doch mal ihre konkreten Vorschläge machen. Und das könnte schon zum großen Teil zur Entzauberung beitragen. Solange, wie wir sagen, das sind die Schnuddelkinder, so wie das in Bullerbü die Eltern seriöser Kinder gemacht haben, mit Pippi Langstrumpf darfst du nicht spielen, weil die stehen im Haus und da ist alles böse und da darfst du nicht hin. Was war das Resultat? Alle sind hingerannt zu Pippi Langstrumpfs Haus und haben ein Pferd und ein Äffchen im Haus bewundert. Mhm. Ich denke mal, das ist mal eine ganz andere Situation. Und ich denke, man sollte die auch mal in Gesprächen zwingen, konkrete Vorschläge zu machen, wie sie auf dem Boden der Gesetze, die wir haben, Änderungen durchführen.
Und Frau Schweinsburg, darf ich da noch mal reingehen?
Wäre Politikwissenschaft, ja. Doch, konnte die ganze Zeit reden. Ich darf nicht ausreden.
Na, ich wollte noch eine Nachfrage an Sie stellen.
Ich bin plus Veterinärmediziner, ja.
Daran liegt es nicht, Frau Schweinsburg. Ich wollte tatsächlich.
Ja, ich muss es nur mal sagen.
Ich wollte genau Ihnen auch eine Nachfrage stellen, Frau Schweinsburg, nämlich. Gerade war ja das Gedankenexperiment, Sie haben gesagt, ich kann mir vorstellen, mit allen zu sprechen, um zu einer Mehrheit zu kommen. Sie haben gesagt, auch mit der Linken, auch mit der AfD, obwohl es da einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU dazu gibt. Was wäre Ihr Ziel, mit denen zu sprechen? Ist Ihr Ziel dann beispielsweise, bleiben wir jetzt mal kurz bei der AfD, wäre Ihr Ziel dann, die AfD zu entzaubern, wenn sie in der Verantwortung ist? Oder wäre Ihr Ziel tatsächlich, mit denen doch zu regieren?
Mein Ziel wäre, Ihre konkreten Vorschläge und Meinungen zu hören, denn die höre ich nur, wenn ich mit denen rede und nicht ständig über sie und damit interessant mache. Und daraus dann zu schlussfolgern, kann ich mit denen regieren oder kann ich nicht mit ihnen regieren? Aber von vornherein Gespräche ausschließen, um überhaupt keine Meinung zu haben, sondern meine bestehenden Meinungen zu bestätigen, das ist doch kein Demokratieverständnis. Ich will von jeder Partei hören, was würden sie in konkreter Regierungsverantwortung tun. Und wir alle, die wir heute zusammensitzen, wissen doch, dass Wahlprogramme und Regierungsprogramme oftmals zwei verschiedene.
Jetzt konnten wir Frau Schweinsburg an dieser Stelle nicht mehr hören. Ich hoffe, wir versuchen es gleich nochmal und haben Sie hoffentlich gleich wieder.
Ich sagte, dass Wahlprogramme und Regierungsprogramme oftmals zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und ich will mit den Leuten konkret reden, was sie sich denn im Falle einer konkreten Regierungsbeteiligung stellen würden und wie sie das auch umsetzen würden vor dem Hintergrund der vorhandenen Gesetzeslage und Rechtslage. Und daraus kann ich dann schlussfolgern, ob es realistisch ist und ob man mit denen zusammenarbeiten kann, egal wie die Truppe heißt.
Frau Schweinsburg,
aber nicht dieser, mit Ihnen zu reden, das ist falsch.
Halten Sie für falsch. Der Punkt ist angekommen. Frau Binninger, Sächsische Zeitung, wie sehen Sie das? Wir sind immer noch bei dem Gedanken, also Herr Lengfeld hat es als Gedankenexperiment gesehen. Was wäre, wenn die AfD ein Juniorpartner wäre? Und Frau Schweinsburg hat gesagt, sie möchte zumindest mal mit den Leuten sprechen und hören, was sie anzubieten haben und danach entscheiden. Was halten Sie von all diesem?
Also ich stelle mir jetzt erstens mal vor, dass Mario Vogt sich mit Björn Höcke trifft in Erfurt und über die Inhalte redet. Und ich sage ganz ehrlich, da gruselt es mich, weil ich glaube, es ist eine so klare Aussage von Björn Höcke, wo er steht, dass man da kein Programm erst noch lesen muss. Aber ich bin Beobachterin. Zweiter Punkt, jeder, der CDU gewählt hat, hat vorher die Aussage bekommen von der CDU, dass sie auf keinen Fall mit der AfD regieren wird. Mhm. Das kann man jetzt im Nachhinein nicht einfach auflösen. Dritter Punkt, Gedankenexperiment. Wir haben ja nicht nur Gedankenexperimente, wir haben ganz reale Experimente. Wir haben einen Landrat in Sonneberg, wir haben einen OB hier in Pirna. Wir haben jetzt stellvertretende Bürgermeister in den Regionen, die auch wenn viele repräsentative Aufgaben dabei sind, jetzt hier auch in die Verantwortung reingekommen sind in Sachsen in den letzten Tagen. Wir werden das sehen. Aber ich sage immer noch, auch wenn das viele Wähler nicht hören wollen und das als Etikett sehen, programmatisch und inhaltlich ist das eine klar rechtsextremistische Partei. Damit sage ich, die Partei und viele ihrer Funktionäre, ihrer Spitzenfunktionäre sind eindeutig identifizierbar als solche. Und die Ziele sind eindeutig und klar, dass die Wähler andere Motive zum Teil haben, vielleicht auch nicht ins Detail gucken. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und ich sage auch, es wird zu wenig getan, um zu schauen, warum die Wähler diese Partei gewählt haben. Ich glaube, ein besseres Mittel als Gedankenexperimente, Juniorpartner und so weiter, wäre aus meiner Sicht zu sagen, wir müssen die Probleme lösen, die Leute offensichtlich so beschäftigen. Und die sind zu lange liegen geblieben, auch in Migrationsfragen. Das ist ja sehr deutlich. Das sind ja auch CDU-Wähler, die sagen, ihr müsst jetzt was tun im Bereich Sicherheit, Kriminalitätsbekämpfung, im Bereich illegale und irreguläre Migration und so weiter. Da ist zu wenig passiert. Und ich glaube, wenn da weiterhin ein solches Trauerspiel insgesamt in der politischen Landschaft geboten wird, ob in Berlin oder sonst wo, dann ist das eine solche krasse Erosion der weiteren Parteienlandschaft und auch unserer Demokratie, dass ich mir da echt wirklich große Sorgen mache. Wobei ich trotzdem sage, die Demokratie ist sehr stabil, die hält vieles aus, die erträgt vieles, die leidet vieles und sie gibt es trotzdem noch. Und ich sage immer, welche Alternative wollt ihr denn bitte? Ja? Mhm. Was ist denn die Alternative? Die Demokratie ist nicht perfekt, in keiner Hinsicht, niemals gewesen.
Frau Binninger,
aber wollen wir tatsächlich was anderes?
Sie gehen auf den Punkt hinaus, die Leute möchten, dass die Probleme, die es gibt, gelöst werden. Das möchten, das muss man aber dann eben auch den Parteien sozusagen zutrauen, dass sie das können. Und wenn wir jetzt nochmal auf Sachsen und Thüringen schauen, die Menschen haben so gewählt, wie sie gewählt haben. Es ist jetzt sehr, sehr schwer, eine Regierungskoalition zu bekommen, weil da eben Parteien jetzt miteinander sprechen müssen, die eigentlich so gar nicht Verbündete wären. Und jetzt mache ich noch mal einen weiteren Punkt auf, damit wir nicht nur über die AfD sprechen. Jetzt muss ja auch die CDU mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht sprechen. Und Herr Lengfeld, ich hole Sie noch mal als Forscher heraus. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum für die CDU die Linke ein No-Go ist, dass BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht mit der Altkommunistin Sarah Wagenknecht, aber akzeptabel ist?
Also ich kann Ihnen das auch nicht genau sagen. Dazu kenne ich die politische Landschaft tatsächlich nicht gut genug und die Akteure. Mir kommt das ein bisschen so vor wie so ein historischer Reflex. Ja, mit der Linken reden wir nicht. Faktisch ist ja, also soweit ich das überhaupt blicken kann, die Linke in Ostdeutschland viel pragmatischer als beispielsweise in Westdeutschland. Also da sind ja viel eher politische Bündnisse und Koalitionen möglich, auch in Thüringen. Dass das fürs BSW nicht gilt, muss etwas damit zu tun haben, ist meine Vermutung, dass man BSW nicht als Nachfolgepartei der PDS irgendwie in Verbindung bringt. Das sind aber alles keine guten und klugen Überlegungen. Ich habe ohnehin die Vermutung, also mein Gedankenexperiment war ja wirklich, also habe ich mich ein bisschen aus der Deckung gewagt. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist des Teufels, das soll man nicht machen, das ist alles richtig.
Ich warte nicht.
Aber vielleicht erlauben Sie mir kurz noch.
Wir haben Herrn Zenker auf dem Zettel
noch,
auf jeden Fall.
Noch die Bemerkung, natürlich gibt es immer die Option einer Minderheitenregierung mit sozusagen wechselnden Mehrheiten in einem Parlament. Vermutlich wird man sich auch an diese Situation, also ein Parteiensystem mit relativ viel zum Teil nicht ganz ungleich großen Parteien gewöhnen. Deutschland hat da keine guten Erfahrungen oder eigentlich fast keine Erfahrung mit Minderheitenregierungen. Aber möglicherweise ist das jetzt insbesondere auch in Thüringen dann ein Weg, an dem man sich gewöhnen muss.
Also den Weg. Herr Zenker, Sie wollten noch mal dazu.
Ja, ich habe bei dem Gedankenexperiment hörbar geschnauft, habe dann aber erstmal dem... Entschuldigen Sie, Frau Schweinsburg, Sie haben es selbst gesagt, dem Brabbeln mich gefügt.
Sie kommen noch mal zurück auf die AfD als Juniorpartner. Das Gedankenexperiment, wir kommen noch nicht drüber hinweg.
Das Gedankenexperiment, das in einer Mischung von Herrn Professor Lengsfeld dann noch mal ein bisschen vertieft wurde von Frau Schweinsburg im Sinne, und ich habe mir das wortwörtlich aufgeschrieben, weil ich es so bemerkenswert fand. Sie würde mit denen sprechen und Vorschläge hören wollen, wo die Dinge umsetzen, die, und dann kommt's, im Rahmen der bestehenden Gesetze umsetzen wollen. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Schauen Sie sich Programme an, und ich bin schon jemand, der Programme liest, weil das ist das, ich weiß, was Frau Schweinsburg meint, in einem Regierungsprogramm müssen dann Kompromisse gefunden werden, akzeptiert. Aber wenn man da so durchscrollt, was das da alles so gibt, bis hin den Klimaschutz ist alles Quatsch, den braucht, also Klimawandel gibt es nicht, muss man kurz so sagen. Also sehr, sehr viele Dinge, wo es hohe Übereinkünfte gibt von all den Staaten und auch unterstützt von Wissenschaft, was eigentlich zu tun ist. Wir erleben es leider gerade sehr, sehr häufig, was zu tun wäre, und wir tun es nicht. Das gilt im Übrigen in meinen Augen auch für das Thema der Migration. Es ist nicht die erste Wahl, die davon völlig überlagert wurde. Und wenn dann noch in Solingen sowas passiert, kurz vor der Wahl, was furchtbar ist und falsch ist und nicht stattfinden darf und durch Sicherheitskräfte rechtzeitig vorher vermieden werden sollte, aber das ist natürlich Wasser auf die Mühlen, die Jenichen sagen. Es ist alles ungelöst, es ist wilde Einwanderung, es gibt keine Klärung. Und ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten Deutschland daran mangelt, ein ordentliches Einwanderungsgesetz zu haben, das auch wirklich mal auf einer Ebene funktioniert. Meinetwegen, dann müssen auch all diejenigen, die es gerne humanistischer hätte, vielleicht erstmal schlucken, damit man es erstmal in die Umsetzung bekommt. Nehmen wir halt Vorbild Kanada oder Ähnliches, wo die Staaten aussuchen, wen sie zu sich lassen und dann noch eben Platz haben für Asyl im Wortsinn. Dass da so viel nicht gelingt und so viel ungeklärt bleibt. Und ich kann es nochmal betonen, ich komme aus einer Grenzstadt. Also der vergangene Sommer, also nicht dieser, sondern der im Vorjahr, der war wirklich... vom Erleben in einer Stadt schon merkwürdig, weil an allen möglichen Ecken und Enden fand man dann Bundespolizisten, die irgendeinen dieser Mercedes-Sprinter oder ähnlichen aufgriffen, wo dann 15, 20 Leute in der Hitze aus dem Auto taumelten. Das heißt, es war ganz offensichtlich, dass das wieder losgegangen war und in einer absolut nicht kontrollierbaren Form, und dass dann die Menschen reagieren und Angst haben, das kann man denen nicht vorwerfen. Aber man muss endlich Lösungen erarbeiten.
Herr Zenker, genau, mit Blick auf die Uhr gehe ich rein. Wir haben nämlich nicht mehr so viele Minuten übrig. Ich möchte noch mal beim Thema Migration bleiben. Und Sie haben noch mal sozusagen zusammenfassen, kann ich noch mal sagen, Sie haben noch mal gesagt, die AfD hätte wenig valide Vorschläge, um solche Probleme zu lösen.
Vor allem, wenn man im Rahmen der Gesetze denkt.
Vor allem, wenn man im Rahmen der Gesetze denkt. Frau Schweinsburg, Sie werden jetzt neue CDU-Landtagsabgeordnete in Thüringen. Können Sie ein Beispiel geben, wo Sie dem Bündnis Sarah Wagenknecht zutrauen, gemeinsam mit der CDU eine Lösung für die irreguläre Migration zu finden? Ich habe jetzt bewusst zur BSW gefragt, weil da werden ja gerade nun Gespräche geführt zwischen CDU und BSW und die SPD. Das wäre eine mögliche Koalition, die gerade angestrebt wird. Wo trauen Sie dem BSW zu, gemeinsam mit der CDU eine Lösung zu finden bei der irregulären Migration?
Also das BSW ist neue Partei und sie erscheint mir teilweise auch ziemlich unstrukturiert. Ich denke mal, wenn man hier klare Ansagen macht und die vorhandenen Gesetze konsequent umsetzt. Solingen ist ja erst dieses Jahr gewesen. Die Silvesternacht in Köln ist jetzt schon 3 Jahre her oder so. Man muss die Gesetze, die wir haben, umsetzen und nicht nach neueren Gesetzesverschärfungen rufen und dann irgendetwas tun, was dann doch nicht umgesetzt wird. Wir haben eine viel zu lasche Einwanderungspolitik gemacht. Das ist fast wie bei der Bergpredigt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen werdet. Wir werden euch erquicken.
Und wo sehen
Unsere
Sie die?
Möglichkeiten sind begrenzt.
Ja, und die Frage war ja nach der Schnittmenge zwischen BSW und CDU.
Ja, die muss man im Gespräch
im
rausfinden.
Thema Migration.
Die muss man im Gespräch rausfinden. Und wenn ich von unseren Bundespolizisten höre, dass sie an der polnischen oder deutsch-tschechischen oder tschechisch-deutschen Grenze seitenweise oder körperweise weggeworfene Pässe von überall her finden, wo Einwanderer, illegale Einwanderer ihre Steuern, um sich irgendwie über Asyl stammend hier einzuschleichen in die Sozialsysteme, dann darf das nicht sein. Und wenn jemand seine Herkunft verschleiert und nicht mitwirkt an der Herkunftsersuchung, damit auch zu sehen, ob das Asylersuchen rechtmäßig ist, dann hat er keinen Platz in unserem Land. Wir haben im Land Thüringen einen Straftäter gehabt, der hat Straftaten begangen aus Marokko und der wurde jetzt erst in eine vernünftige Abschiebehaft begangen. Was soll denn das? Und ich denke mal, da ist BSW relativ konsequent, das muss ich auch sagen. Entweder man wirkt mit oder man lässt sein.
Okay.
Und über solche Schnittmengen muss man reden.
Ja, wir haben nur noch wenige Minuten. Deswegen gebe ich die Frage noch mal weiter an Frau Binninger an dieser Stelle. Frau Binninger, wo sehen Sie eine Schnittmenge bei BSW und bei der CDU, wenn es um das Thema irreguläre Migration begrenzen geht? Und an dieser Stelle auch noch mal einzuschleichen in die soziale Systeme, war die Wortwahl von Frau Schweinsburg. Aber Frau Binninger, an Sie geht jetzt die Frage, wo sehen Sie die Schnittmengen? Frau Binninger? Oh, das tut mir leid. Herr Lenkfeld, können Sie aushelfen? Frau Binninger ist offenbar aus der Leitung gefallen.
Naja, das Migrationsthema ist eine Schnittmenge. So. Und inwiefern man da jetzt noch mehr konkrete gemeinsame Positionen findet, kann ich wirklich nicht einschätzen.
Aber Sie sagen, es ist eine Schnittmenge, also bedeutet das dann totale Abschottung oder?
Das glaube ich auch nicht für die CDU. Es war relativ klar, dass die Gruppe um Sarah Wagenknecht schon innerhalb der linken Fraktion immer wieder angeeckt ist, indem sie den vorherrschenden, eher kosmopolitischen, weltoffenen Kurs der Linken nicht mehr mittragen wollte. Das hatte auch einen gewissen politischen Sinn, denn die Konkurrenz von den Grünen, die das Feld eigentlich besetzen, war viel zu stark. So, und deshalb gehe ich davon aus, dass es da eine Schnittmenge gibt. Es gibt aber natürlich doch viele andere Unterschiede, vor allen Dingen in der Sozialpolitik, bei der Bekämpfung von Ungleichheit und Ähnliches, bei dem die Parteien weit auseinander liegen. Ob die was finden, kann ich nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, ich würde mal einfach jetzt drauf spekulieren, Minderheitenregierung ist das möglicherweise wahrscheinliche Modell. Mehr ist im Moment, glaube ich, daraus seriös auch nicht einzuschätzen.
Frau Binninger, jetzt gebe ich die Frage an Sie. Ich weiß, dass Sie wieder da sind. Schnittmengen zwischen CDU und zwischen BSW. Die beiden werden ja wahrscheinlich... jetzt höre ich doch wieder aus der Regie, sie ist wieder weg. Dann muss ich das weitergehen. Herr Zenker, ich stelle mal die Frage bewusst an Sie. Was sollte die Ampelregierung von diesen Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen für ihr letztes Regierungsjahr lernen? Denn auch die Ampel hat ja schwierige Zeiten. Und wir haben ja gesehen, wenn mehrere Parteien zusammengehen, die nicht unbedingt natürliche Verbündete sind, das wird schwierig. Was könnte die Ampelregierung lernen?
Also das gilt für die Ampel wie für andere auch. Es wäre erstmal wichtig, stringent zu bleiben und nicht auf alles Mögliche ständig zu hören. Also für mich ist es sehr schwierig nachzuvollziehen, wie ein Bundeskanzler Scholz agiert, wie wenig er deutlich macht, worum es geht, wenn sein Vize dann deutlich populärer, obwohl er ja an vielen Stellen auch viele Gegner hat, aber deutlich populärer zu den Dingen Stellung nehmen kann, dann erleben wir ja, was eigentlich in meinen Augen politische Führung sein kann, nämlich auch sagen, worum es geht, in welche Richtung wir eigentlich laufen sollten. Ich mach das nochmal deutlich. Das Thema Migration ist jetzt also bis zum Bundespräsidenten, ich dachte, ich höre nicht richtig, hochgegangen, wo dann jemand sich dazu äußert. Und Frau Schweinsburg hat ja auch deutliche Wortwahl gerade verwendet, die ich eigentlich sonst anderswoher kenne, wo man eigentlich nicht klärt, wie es in Zukunft laufen soll. Und wenn ich an die CDU denke, die vorgibt und meistens auch ist, eine sehr wirtschaftsnahe Politik zu betreiben, dann wissen die doch eigentlich selbst ganz genau, welche Forderungen aus der Industrie kommen, und zwar nicht erst seit gestern. Das heißt, es gibt eine große Menge für unser Land sehr, sehr wichtige Player. Das ist also die Pflegebranche unter anderem, aber auch die Industrie, die Schwerindustrie, sehr, sehr viele Branchen, die deutlich sagen, wir brauchen Hilfe. Und wir brauchen Hilfe nicht nur im Thema Energiewende und es ist alles zu schwer, sondern jetzt ganz besonders im Thema, wir brauchen Fachkräfte.
Wir haben nur noch wenige Sekunden. Jetzt haben Sie leider noch ganz viele Themen aufgemacht, aber sind mit Berechtigung natürlich wichtige Themen, müssen wir leider an anderer Stelle diskutieren. Frau Binninger, ich glaube, Sie sind gerade noch mal dran. Ich wollte Ihnen noch das letzte Wort geben, aber wir haben nur noch wenige Sekunden. Was sollte die Ampelregierung nun von diesen Landtagswahlen lernen für das letzte Regierungsjahr?
Sie sollte lernen, sehr viel deutlicher zuzuhören. Nicht nur dann in den Osten zu fahren, wenn es ein paar Tage oder zwei Wochen vor der Wahl ist. Ich habe so viel Prominenz erlebt wie noch nie in diesen letzten 10 Jahren hier. Und es muss sich verstetigen, dass man auch mitbekommt, besser zuzuhören und darauf zu reagieren.
Besser zuzuhören. Wir sind leider am Ende unserer Diskussion angelangt. Ich hoffe aber, Sie hören weiter zu, liebe Hörer. Danke für die Diskussion an alle Teilnehmer und danke an alle Hörer für Ihre Aufmerksamkeit.